Wir schlagen unsere Bibeln auf im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9. Also wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt, dann ist man ganz nahe bei Jesaja. Jesaja 9, 1 bis 6. Jesaja 9, 1 bis 6. Und ich möchte euch ermutigen, die Bibel mitzunehmen und selber mitzulesen, damit man das nachprüfen kann, was da vorne geredet wird. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und du schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird oder wenn in Tansania der erste Regen kommt und alles anfängt zu blühen. Das ist Grund zur Freude. Denn wie am Tage von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit und Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich, er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Wow. Das sind doch wunderbare, herrliche, in Anführungszeichen, Weihnachtsverse. 700 Jahre vor seiner Erfüllung von Jesaja geschrieben. Jesaja und das ganze Alte Testament enthält so genaue Prophezeiungen, dass die Kritiker behaupteten, dass diese und viele andere Voraussagen nach deren Erfüllung aufgeschrieben wurden. Auf dem Foto, das der Martin jetzt gleich einblendet, auf dem Foto sehen wir einen Auszug aus der Jesaja-Rolle, die in Qumran gefunden wurde. Und stellt euch vor, die ist über 2200 Jahre alt ungefähr. Man kann es perfekt lesen. Die Jesaja-Rolle ist die best erhaltenste Rolle von allen Funden, die man in Qumran in den 40er Jahren gemacht hat. Man hat fast das ganze Alte Testament gefunden und die Jesaja-Rolle, die ungefähr, wenn man sie ausrollt, ungefähr 7 Meter lang ist, ist die best erhaltenste Rolle und die ist 2200 Jahre alt. Und das Gewaltige, sie stimmt mit allen Jüngeren, Jesaja-Rollen, Manuskripten, die man viel später gefunden hat, genau überein. Das ist absolut faszinierend. Gott ist treu und er hält sein Wort. Wir lesen noch einmal Vers 1 und 2. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Lande der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte. Wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Und wie das ausschaut im Leben von einem Marokkaner, der Jesus findet, das möchte ich eigentlich jetzt vorlesen. Ich kam in einer sehr strengen muslimischen Familie in Casablanca zur Welt. Nach dem Abitur besuchte ich eine 3-jährige Berufsschule und wurde Elektriker. Ich versuchte schon immer ein guter Muslim zu sein. Bei uns zu Hause wurde 5-mal am Tage gebetet. Nach dem Vorbild Mohammeds fastete ich jeden Freitag und las täglich den Koran. Ich ließ es niemals zu, dass in meiner Anwesenheit abschätzig über den Islam oder Muslime gesprochen wurde. Ich genoss die Anerkennung vieler Muslime in der Nachbarschaft. Ich freute mich, wenn der Imam in der Freitagspredigt die Christen verfluchte und ihnen jedes Unglück herbeiwünschte. Trotz meiner Anstrengung, ein guter Muslim zu sein, beging ich heimlich vieles, was der Islam verbietet. Manchmal trank ich heimlich Alkohol und hörte französische Liebeslieder. Ich konnte die Gebote des Islams nicht richtig einhalten. Dadurch wurde meine Angst immer größer, dass Allah mich wohl niemals in sein Paradies hereinlassen würde. Ich hatte schon in der Koranschule gelernt, dass kein Muslim wissen könne, wo sein Aufenthaltsort nach dem Tod, das Paradies oder die Hölle sein werde. Allah kann auch die besten Muslime in seine Feuergrube schicken. Allah macht, was er will, was immer er will, und er ist niemandem dafür Rechenschaft schuldig, sagte unser Lehrer immer wieder. Ich war nicht einmal ein guter Muslim. Eines Tages erzählte mir einer meiner Arbeitskollegen, dass er ab und zu eine christliche Radiosendung in der Berbersprache hört. Ich fand es sehr merkwürdig, dass man einen christlichen Radiosender hier in Marokko empfangen kann. Noch merkwürdiger fand ich, dass diese Radiostation in meiner Muttersprache Berber sendet. Die Berber sind ja das ursprüngliche Volk in Marokko. Ich beschimpfte meinen Kollegen und warnte ihn, sich von dem Unsinn der Ungläubigen nicht verwirren zu lassen. Insgeheim wurde ich aber neugierig. Ich hatte bisher weder eine Bibel gesehen, noch irgendetwas von Christen über ihren Glauben gehört, und ich fand es besonders reizvoll, dass die Sendung in meiner Muttersprache war. Zu Hause hörte ich in meinem Schlafzimmer heimlich diesen Sender. Ich war aber gegen alle Nichtmuslime so hasserfüllt, dass ich mich kaum auf die Worte des Sprechers konzentrieren konnte. Als die Adresse des Senders angegeben wurde, nahm ich sofort ein Blatt Papier und schrieb einen Brief voller Flüche an den Sender. Ich zierte alle mir bekannten Koransprüche und Sprüche Mohammeds, in denen die Christen verflucht und gewarnt werden, ihren falschen Glauben aufzugeben. Nach einer Woche erhielt ich eine Antwort. Hallo Ibrahim, vielen Dank für deinen Brief. Wir haben Verständnis für alles, was du gegen uns und unseren Glauben schreibst. All das ist nicht neu. Seit Jahrhunderten werden diese Verleumdungen in der islamischen Welt gelehrt. Es ist vollkommen normal, dass du als Muslim nicht anders über uns denken kannst. Wir begrüßen dich als einen neuen Hörer unseres Radioprogramms. Wenn du irgendeine Frage oder einen Wunsch hast, freuen wir uns auf deinen nächsten Brief. Als ich diese Antwort las, spürte ich eine tiefe Scham für das, was ich geschrieben hatte. Ich hatte auf einmal Respekt vor diesen Menschen. Ich hörte den Sender einen Monat lang. Nach jeder Sendung hatte ich mehr als eine Frage. Ich schickte dem Sender alle 3-4 Tage einen neuen Brief mit mehreren Fragen. Für jeden meiner Fragen bekam ich eine persönlich geschriebene Antwort. Manchmal bekam ich erneut einen Wutanfall und verfluchte die Christen schon wieder. Der Christ vom Radiosender blieb trotzdem ruhig und anständig. Als ich einmal von der Arbeit nach Hause kam, lag auf meinem Tisch eine dickere Briefsendung. Darin war ein Neues Testament. Von da an las ich abends immer dieses Buch. Aus Angst davor, dass man es zu Hause entdecken konnte und vernichten könnte, trug ich es immer in meinem Rucksack. Beim Lesen des Evangeliums wurde mir klar, was für ein gewaltiger Unterschied zwischen Islam und den Lehren Jesu besteht. Die Bergpredigt hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich lernte sie auswendig. Wer von uns kann die Bergpredigt auswendig? Ich merkte, dass Jesus in diesem Evangelium eine ganz andere Person als der islamische Jesus Isa ist. Jesus im Evangelium war kein normaler Mensch. Er ist anders. Er ist besser als alle Menschen, die ich kenne, dachte ich. ist er doch vielleicht der Sohn Gottes? Ich war so erschrocken von diesem Gedanken, dass ich sofort Allah anflehte, mir zu verzeihen und mich nicht zu vernichten. Trotz meiner Angst vor Allah las ich im Evangelium weiter. Denn ich stellte fest, mir ging es immer besser, wenn ich das Evangelium las. Würde Jesus mir das schenken, was ich vergeblich im Islam suchte und von Allah erwartete, das ewige Leben? Würde Jesus mir sagen, Ibrahim, du wirst nicht in die Hölle gehen? Mit lauter solchen Gedanken studierte ich in meinem Schlafzimmer das Evangelium. Jede Nacht las ich mehrere Kapitel und machte mir Notizen. Eines Nachts kam ich zu Kapitel 23 des Lukas-Evangelium. Ich las, wie Jesus von einem Verbrecher angesprochen wurde, der ebenfalls neben ihm gekreuzigt wurde. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann las ich, wie Jesus diesem Verbrecher antwortete. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wie sehr wünschte ich mir, anstelle dieses Übeltäters selbst am Kreuz neben Jesus zu hängen. Dieser Mann hatte ein solches Glück, dachte ich. Er leidet natürlich, es ist grausam, so sterben zu müssen. Aber der Mann ist bald im Paradies. Was kann man sich denn mehr wünschen? Ohne es zu merken, fing ich an zu beten. O Herr Jesus, auch ich bin ein Verbrecher. Vergib mir bitte meine Sünden. Du bist der Herr über das Leben und den Tod. Bitte sag mir auch, dass ich bei dir im Paradies sein werde. Erlaub mir, o Jesus, in dein Reich zu kommen und ewig dort zu bleiben. Ich spürte eine Ruhe, die mein ganzes Wesen erfüllte. Ich war glücklich, ohne zu wissen, warum. Ich fühlte mich wie ein anderer Mensch. Ich guckte auch die Menschen anders an. Draußen sah ich einen Nachbarn in meine Richtung kommen. Ich hatte einen riesen Streit mit ihm. Wir sprachen seit Jahren nicht mehr miteinander. Als er mir näher kam, lächelte ich ihn automatisch zu und streckte ihm meine Hand hin. Der Mann wunderte sich über mein Verhalten und dachte, ich hätte Drogen genommen. Ich fragte ihn nach seiner Gesundheit und nach seiner Familie. Er starrte mich sprachlos mit großen Augen an. Da wollte ich ihn nicht länger belästigen und sagte zu ihm, wir sehen uns sicher wieder, mach's gut. Auch auf dem Arbeitsplatz fiel jedem auf, wie zufrieden ich arbeitete und wie freundlich ich auf einmal mit meinen Kollegen umging. Zu Hause fiel meine Fröhlichkeit meiner Mutter auf. Sie fragte mich, hast du im Lotto gewonnen? Oder endlich eine Braut gefunden? Ich erzählte meiner Mutter, dass ich viel, viel Größeres, Wertvolleres gefunden habe. Ich glaube an Jesus. Sie schüttelte den Kopf. Wir Muslime verehren alle Jesus und seine Mutter Maria, entgegnete sie. Was soll dieser Unsinn? Daraufhin sagte ich ihr, an welchen Jesus ich nun glaube. Jesus ist mein Herr und Heiland. Er starb am Kreuz, um uns allen das ewige Leben zu schenken. Mutter, ich bete, dass auch du an ihn glaubst. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Lande der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Ein wunderbares Zeugnis aus dem Heft von der Karmelmission, das man abstellen kann. Da sind immer wieder ganz tolle Berichte drin. Wir haben schon vom Christian gehört, was Gott auf der Welt wirklich tut. Es ist gewaltig. Wir gehen weiter, wir lesen Vers 3 und 4. Denn wie am Tag von Midian, die Midianiter, das waren ja Todfeinde von Israel, tauchen immer wieder auf im Alten Testament. Wie diese drei Freunde vom Nehemia, von denen uns die Andrea erzählt hat, die keine Freunde waren. Denn wie am Tage von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Diese Last, die uns die Religion auferlegt, wie dieser Ibrahim, diese unglaubliche Angst, diese Versklavung, davon befreit uns Jesus. Das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Da Was treibt uns an heute Morgen? Was treibt uns in die Verzweiflung, in die Angst? Jesus will uns davon freimachen. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, das ist eine Armee. Das sind Soldaten. Jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Eines Tages wird es keine Kriege mehr geben, keinen Hass mehr geben, wird es wirklich Frieden geben. Jesus, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, über alle Gewalt, über allen Machtmissbrauch. Jesus ist der Sieger. Er kann uns befreien. Es gibt so viel Machtmissbrauch, auch in unseren Gemeinden, auch in christlichen Kreisen. Passieren Dinge, die nicht okay sind. Davon will uns Jesus befreien. Im Psalm 81, Vers 6 und 7 steht eine wunderbare Verheißung. Eine Stimme hörte ich, die ich noch nie vernahm. Vielleicht ist Gott für dich eine fremde Person. Vielleicht ist Jesus dir völlig unbekannt. Eine Stimme, die ich noch nie vernahm. Wie dieser Ibrahim, der Gott gehasst hat, ohne zu wissen warum. Eine Stimme hörte ich hinter mir, die ich noch nie vernahm. Deine Schulter habe ich von der Bürde befreit. Halleluja. Deine Schulter habe ich von der Bürde befreit. Deine Hände kamen los vom Lastkorb. Bring deine Lasten zu Jesus heute Morgen. Bring deine Sorgen und Nöte zu Jesus. Er kann dich freimachen. Vers 5. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Denn, jetzt kommt die Erklärung, was vorher stand. Wer ist denn derjenige, der uns frei macht? Ein Kind? Ein Kind ist uns geboren. Und wir erinnern uns daran, 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre vor Christus. Und Gott hat uns Beweise gegeben, wie diese Qumran-Rolle, die 200 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Es wurde wirklich 700 Jahre vorher geschrieben. Unglaublich. Das ist gewaltig. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, da kommen wir gleich darauf. Ein Kind wird Gott genannt, Vater in Ewigkeit. Wie geht denn das? Fürst des Friedens. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesaja nachgefragt hat. Entschuldige, Herr. Hat er sich am Kopf gegangen? Habe ich jetzt richtig gehört? Ein Kind wird Gott genannt? Wir haben immer gehört von Moses bis heute, dass man Gott nicht sehen kann, dass Gott niemals Mensch sein kann. Gott ist Gott. Das sagen ja auch die Muslime. Sagen auch die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ja, Gott kann nicht Mensch sein, geht nicht. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass Jesaja nachgefragt hat. Wie geht das? Wie kann Gott Mensch werden? Wie geht das? Und es ist interessant, hochinteressant und wichtig, die Bibel immer mit der Bibel auszulegen. Ja, bei Gott ist es möglich. Wenn wir in Jesaja 6 eine Seite, zwei Seiten zurückblättern, dann lesen wir in Jesaja 6, Vers 1, da steht, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Und im Vers 6, im gleichen Kapitel steht, meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da passt doch was nicht zusammen. Jetzt haben wir den Beweis, dass sich die Bibel widerspricht. Ja. Die Bibel sagt, man kann Gott nicht sehen und jetzt plötzlich sieht Jesaja, sieht er Gott. Und die Erklärung ist verblüffend. Eigentlich einfach. Und doch übersteigt es unser Fassungsvermögen. Wir brauchen nur ins Johannesevangelium zu gehen. Johannes 12, Vers 41. Johannes 12, Vers 41. Ihr könnt zu Hause das ganze Kapitel lesen. Da redet Johannes genau von diesem Kapitel, von Kapitel 6. Und dann sagt er in Johannes 12, Vers 41, des Rätsels Lösung, das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Wow, das ist so geheimnisvoll, so wunderbar. Dieses Kind, das Gott genannt wird. Wir lesen noch eine Stelle aus dem Johannesevangelium, um das ein bisschen zu vertiefen. Johannes Kapitel 1. Ihr könnt zu Hause von die ersten 18 Verse lesen. Wir lesen von Vers 14 bis Vers 18. Johannes 1, 14 bis 18. Und das Wort ist Fleisch geworden. Ich würde es heute so sagen. Und Gott wurde Mensch. Und Gott wurde Mensch. Und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe. Er, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Dieser Ibrahim, ein einfaches Gebet, ein ehrliches Gebet. Er hat Gnade empfangen aus der Fülle Gottes. Denn das Gesetz, das uns Angst macht, das uns die Sünde zeigt, unsere Verlorenheit, wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, die Vergebung kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Ja, niemand hat Gott jemals gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns ihn offenbart. Er hat uns ihn kundgemacht, kommuniziert. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Wenn wir sehen, wie Jesus redet, wie er handelt, wie er mit den Menschen umgeht, dann sehen wir Gottes Wesen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir gehen zurück zu Jesaja. Und wir kommen zum nächsten Vers. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Wir sind immer noch im Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Das wird dann im Vers 6. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Throne Davids herrscht er über sein Reich. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, ist groß und hat kein Ende. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Trost, daran zu denken, wer wirklich regiert in dieser Welt? Wer regiert denn? Die Banken, die Wirtschaft, die Pharmaindustrie, die Politiker? Wer regiert denn eigentlich? Jesus Christus regiert. Er ist der Herr der Herren. Er sprach das erste Wort und er wird das letzte Wort sprechen. Und alle werden schweigen. Er ist der König der Könige. Ein Zitat aus Daniel. Ich liebe es immer, die besonderen Bibelstellen, die nicht so bekannt sind, rauszusuchen. Man könnte ganz bekannte Bibelstellen hernehmen. Daniel, ein faszinierendes Buch. Und diese Stelle, die ich euch vorlese, die wird 5, 6 Mal immer wieder wiederholt. Nach jeder Geschichte stehen diese Verse. Die Herrschaft und die Macht und die Herrlichkeit aller Reiche unter dem ganzen Himmel. So allumfassend, total. Die Herrschaft, die Macht, die Herrlichkeit aller Reiche unter dem ganzen Himmel werden dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Wow. Wir sind Königskinder, wir werden herrschen. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und das wiederholt sich immer wieder im Daniel. Einige Male. Gottes Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und wie schon gesagt, ein großer Trost in dieser verrückten, lauten und ungerechten Welt, wo man sich jeden Tag ärgern könnte. Wo ich rede jetzt mal von mir selber, ich mich selber immer wieder viel zu fest ärgere über dem und dessen selbst. War ich das als Schmarrn, das ist ungerecht. Das so. Jesus regiert, er weiß es, er steht drüber, auch in deinem Leben. Lass uns Mut machen mit dem Gedanken, wer die Herrschaft hat. Ein Kind, das einmal Kind war, aber nie mehr Kind sein wird. Ja? Diese Darstellungen, Jesus als kleine Kind, harmlos. Das ist nicht mehr. Jesus herrscht und er wird wieder kommen in Herrlichkeit als König. Wir gehen weiter. Wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Also man könnte sich ja bei jedem einzelnen Punkt viel länger aufhalten. Aber ich lade euch ein, weiter einfach darüber nachzudenken, über diese einzelnen Punkte. Wir können das nur streifen. Wunderbarer Ratgeber. Wenn wir ans Klima denken oder an die Flüchtlingsströme, da können wir nur sagen, guter Rat ist sehr teuer. Sehr teuer. Guter Rat ist teuer. Auch wenn sie es nicht zugeben, unsere Politiker, Wirtschaftsexperten und so weiter, Manager, sie haben schon lange keinen Rat mehr. Sie würden es nie zugeben. Aber wenn man genau hinhört, was sie sagen, wie sie reden, wenn man genau hinhört, dann kann man nur das tun, was Paulus im Römerbrief sagt. Beten für sie. Lasst uns beten für unsere Politiker. Lasst uns beten für unsere Regierungen, dass Gott ihnen Weisheit gibt und Rat gibt. Aber wir Menschen, wir haben schon lange keinen Rat mehr. Die ganze Misere, die wir auf dieser Erde sehen, die immer schlimmer wird, wirklich schlimmer wird, diese ganze Misere ist die Folge davon, weil wir uns selbst für weise und klug halten und meinen, Gottes Rat nicht nötig zu haben. Das Wort Gottes, die Bibel, das ist die perfekte Gebrauchsanweisung für unser Leben. Als einzelne Person, als Familie, als Volk, als Dorf, als Stadt, das ist die perfekte Gebrauchsanweisung. Werden wir gleich sehen. Zwei Verse werde ich lesen, die uns das zeigen, wo wirklich die Lösung liegen würde. Perfekte Gebrauchsanweisung. Wenn wir eine einfache Maschine kaufen, dann ist die Gebrauchsanweisung nicht so groß. Je komplizierter ein Gerät ist, umso umfangreicher ist auch die Gebrauchsanweisung. Und manchmal nicht so einfach zu verstehen. Die Bibel hat 1000 Seiten. Das zeigt uns, wie unglaublich kompliziert wir Menschen sind. Wir sind nicht nur eine Maschine. Wir haben ja eine Seele, wir haben Gefühle. Gott hat uns eine perfekte Gebrauchsanweisung gegeben, wie alles funktioniert. Auch in der Natur, auch da in Afrika. Farming God's Way. Gott zeigt uns in der Bibel, es ist unglaublich, was da drin steht über Landwirtschaft, wie man mit Tieren umgehen soll, wie man die Erde pflegen soll, wie wir untereinander umgehen sollen miteinander. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute sagen, was, das steht in der Bibel drin, wenn wir so einen Bibelkurs machen. Das steht in der Bibel, ja, das steht in der Bibel drin. Kannst du selber noch zu Hause nachlesen. Gott sagt uns nicht nur, was richtig und falsch ist. Gott sagt uns nicht nur, was wir tun sollen. Er gibt uns, und das ist das Wichtige, er gibt uns auch die Kraft zur Veränderung. Die Psychologen können uns ziemlich genau manchmal sagen, ja, das ist in deinem Leben schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, das hättest du anders machen sollen. Aber sie können uns nicht den Weg zeigen, wie man das ändern kann. Gott kann uns verändern. Dieser Jesus, dieses Kind, kann uns verändern, total verändern. Wie wir das bei diesem Ibrahim gesehen haben. Wie er plötzlich freundlich zu seinen Kollegen und liebevoll und unglaublich. Das kann nur Gott tun. Gott gibt uns die Kraft, Jesus gibt uns die Kraft, ein wirklich neues Leben zu leben. Ich lese eine Stelle aus dem Kolosserbrief in diesem Zusammenhang, aus Kolosser 2, Vers 3, Vers 9, Vers 10 und aus dem Kapitel 3 einige Verse. Kolosser 2, Vers 3. Das ist ein Vers auch zum Auswendiglernen. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wow! In diesem Kind, ja, wir haben es ja gelesen. Wunderbarer Ratgeber. Du brauchst Rat, du brauchst Hilfe für dein Leben, ganz praktisch. Mir hat kürzlich jemand erzählt, wie er, eine Frau erzählt, ganz viele Kleider im Kasten und sie hat nicht gewusst, ich habe es immer aufgeschoben, ich habe das einfach nicht gepackt. Und dann habe ich gebetet, sage ich, Herr, bitte gib mir die Weisheit und die Kraft, jetzt diesen riesen Kleiderschrank mal aufzuräumen und Sachen wegzutun. Sie hat gebetet. Und Gott hat das Wunder getan. Es war gewaltig. Sie hat gesagt, das ging so gut. Und sie hat genau gewusst, wie sie das tun soll. Sie hat es aufgeräumt und erlebt, hat eine Riesenfreude gehabt. Wow. Gott erhört solche Gebete. Kleiderschrank aufräumen. Oder die Garage, wir Männer vielleicht, die Garage aufräumen. Oder was weiß ich, was auch immer. Gott ist für alles zuständig. Das ist gewaltig. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis vorhanden. Dann Vers 9, Kapitel 2, Vers 9. Denn in Jesus Christus allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch Jesus Christus seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Also Gott hat sehr wohl alle Macht und Möglichkeit, unser Leben zu verändern und uns zu helfen, wirklich bessere Menschen zu werden. Wir lesen noch einige Verse aus Kapitel 3. Ab Vers 11 am Schluss und dann ab Vers 12. Da steht, denn Christus ist alles und in allen Gläubigen. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum, das heißt, da ist die Grundlage, wir sind von Gott geliebt, darum kann ich lieben. Darum, bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen. Das ist die Weisheit Gottes. Hört gut zu, das ist die Weisheit Gottes. Aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Das ist das Wesen Christi. Jesus ist so. Wenn er in uns wohnt, da kann er uns helfen, so zu werden. Wir können das nie. Geht nicht. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Auf dieser Grundlage, Jesus, vor allem anderen, aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In euren Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum in euch. Daraus, da kann man schöpfen und lernen und sich verändern lassen. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie es der Geist eingibt. Denn ihr seid in Gottes Gnade. Immer wieder dieses, die Grundlage, ihr seid in Gottes Gnade. Jesus wohnt in euch, darum können wir das tun. Alles, was wir in Wort und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Das ist die Grundlage. Das ist die Weisheit Gottes. Weisheit Gottes. Nächstenliebe, Wertschätzung, Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Demut, Bescheidenheit, gegenseitige Vergebung und so weiter und so weiter. Das ist Gottes Weisheit. Das ist Ratgeber, wunderbarer Ratgeber. Und wir gehen weiter. Wir gehen, Jesus Christus wird der Friedefürst genannt. Das mit Gott Vater haben wir schon besprochen, haben wir schon angeschaut. Und ich möchte zum Schluss kommen mit diesem Friedefürst. Was braucht unsere Welt? Was brauchen wir nicht mehr als diesen Frieden? Jesus sagt zu dir heute Morgen in Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus zu dir persönlich. Nimm das ganz für dich persönlich, jetzt in diesem Moment. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht irgendeinen Frieden, wie die Welt ihn gibt. Es gibt so viele Scheinfrieden, ja. Waffenstillstand ist kein Frieden. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt. Der Friede Gottes ist viel höher, unbegreiflich, groß und herrlich und wunderbar. Meinen Frieden gebe ich dir, will ich dir jetzt geben. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und euer Herz verzage nicht. Seid getrost. Jesus lebt. Das ist der Friede, den nur Jesus geben kann. Von dem unser marokkanischer Bruder so eindrücklich erzählt hat. Ich lese noch einmal kurz diese Zeilen. Ich spürte eine Ruhe, die mein ganzes Wesen erfüllte. Ich war glücklich, ohne zu wissen, warum. Das ist der Friede Gottes. Ich fühlte mich wie ein anderer Mensch. Ich hatte einen riesen Streit mit meinem Nachbarn. Wir sprachen seit Jahren nicht mehr miteinander. Als er mir näher kam, lächelte ich ihm automatisch zu und streckte ihm meine Hand hin. Auch auf dem Arbeitsplatz fiel jedem auf, wie zufrieden ich arbeite und wie freundlich ich auf einmal mit meinen Kollegen umging. Zu Hause fiel meine Fröhlichkeit meiner Mutter auf. Sie fragte mich, hast du im Lotto gewonnen oder endlich eine Braut gefunden? Das ist der Friede Gottes. Und was ich genial finde in diesem Zeugnis, da waren nicht irgendwelche Menschen daran beteiligt, außer dieser Radiosender und diese Briefe. Da hat Gott direkt klar und deutlich einfach gesprochen und diesen Menschen verändert. Und das möchte Gott heute Morgen tun. Von ganzem Herzen wünsche ich dir diesen Frieden Gottes, gerade in der Hektik von Weihnachten. Und dass noch viele durch uns diesen Frieden Gottes, aber auch Rat, Hilfe und Antwort für ihr Leben finden. Eine sehr gute praktische Möglichkeit, ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen und euch zu provozieren oder auch zu ärgern, keine Ahnung. Eine gute Möglichkeit ist es, gerade an Weihnachten solche Kalender weiterzugeben. Deutsch und Italienisch. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Man muss gar nicht viel dazu sagen. Und wenn ihr wirklich keinen Mut habt, dann schreibt ihr einfach liebe Grüße, frohe Weihnachten vom Fritz und Vreni und werft es in den Briefkasten rein. Ja? Ist auch eine Möglichkeit. Mache ich oft auch. Aber wir sollten diese Möglichkeit ausnehmen. Wenn du diesen Frieden gefunden hast, dann gib ihn weiter. Bete, dass Gott dir Menschen zeigt, die du mit der besten Nachricht beschenken kannst und beglücken kannst. Wir dürfen das nicht für uns behalten, müssen es weitergeben. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, ohne große Worte. Nicht jeder ist ein Evangelist. Aber du hast vielleicht eine Gabe, Menschen einzuladen, zu besuchen. Dann nützt das aus. Weihnachten ist eine Zeit der Einsamkeit. Das ist für viele Leute, die jemanden verloren haben. Das ist die schlimmste Zeit. Das erste Weihnachten ohne den geliebten Mann oder die geliebte Frau oder das geliebte Kind. Das ist brutal. Besuch jemanden, lad jemanden ein. Damit kannst du auch ganz praktisch Gottes Liebe zeigen und weitergeben. Ich bete noch. Herr Jesus, ich will dir von ganzem Herzen einfach danken und die loben und die preisen und dir die Ehre geben für deine Liebe, für deine Treue, dass du das wunderbare Kind bist, dass Gott Vater genannt wird. Dass du die Herrschaft hast, dass du wunderbarer Ratgeber bist. Und ich will dir ganz konkret bitten, wenn jemand heute Morgen einen Rat braucht, Hilfe braucht, dann gib du ihm diesen Rat, gib du Wegweisung, gib du diese Hilfe, die er jetzt in diesem Moment nötig hat. Und gib uns deinen Frieden jetzt in diesem Moment. Herr, ich will dir danken, die loben und die preisen. Amen.